kann mir vorstellen, dass es einige hier gibt, die mit mir eine kleine Neurose teilen. Wenn ich im Kino bin und der Film vorbei ist und so der Abspann läuft und die ganzen Namen und wie viel tausend Leute haben irgendwie auch noch ein Kabel getragen und alles da ist, dann bleibe ich bis ganz zum Schluss sitzen, weil es könnte ja sein, dass ganz am Ende noch irgendwie eine Szene kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? So, man hofft innerlich eigentlich so ein bisschen drauf, dass Kevin von den Minions noch irgendwie was Witziges macht, irgendwas mit einer Banane oder irgendeine Outtake-Szene kommt, in der der Hauptdarsteller irgendwie 100-mal die ernste Szene durch Lachanfälle vergeigt oder sowas oder was auch immer. Aber es könnte ja immer sein, dass noch was kommt. Für alle, die, denen es auch so geht, ist diese Predigt heute ein bisschen so wie dieser Abspann. Wir haben uns in den letzten 5 Church Branches, in den letzten 5 Predigten mit einem Thema beschäftigt. Wenn der Himmel die Erde berührt. So hieß die Predigtreihe. Und es ging eben darum zu gucken, wie entstehen Berührungspunkte auf dieser Erde, mitten in unserem Chaos, mitten in dieser Welt, wie kann hier Gottes Traum Wirklichkeit werden? Und so beim Schreiben der Predigt heute habe ich gemerkt, eigentlich geht's heute um nicht viel anderes. Nochmal aus einer anderen Perspektive, aber es ist ein bisschen so wie so diese Nachszene. Ich hoffe, sie wird kein Outtake, aber letztendlich geht's auch wieder darum, wie Gott und wir, wie das irgendwie zusammengehen kann. Wie Himmel und Gott in mein Leben kommt, das so busy und banal und hektisch und eigentlich total unheilig zu sein scheint. Vorhin kurz mit jemandem geredet, die Person hat mir gesagt, sie wollte eigentlich da und da hinkommen, aber dann ist ihr einfach ihr Leben in die Quere gekommen. Und das trifft es irgendwie ganz gut, so das Grundgefühl, das wir vielleicht oft haben in unserem Alltag. Und 99% des Lebens sind Alltag. Und um diese 99% des Lebens, um die wird's mir heute gehen. Oft ist ja so dieses Grundgefühl, wir sind hier irgendwie in so diesen Niederungen des Lebens oder sowas, in unserem Alltag und busy mit unseren To-Do-Listen und mit was noch alles gemacht werden muss. Und Gott ist irgendwie dort. Ich weiß nicht, wo genau das ist, aber zumindest nicht hier, weil hier, wo ich bin, erlebe ich ihn nicht, spüre ich ihn nicht. Ist es irgendwie nicht so das, was ich mir vielleicht mal davon versprochen habe oder so. Ich habe gestern auf einem Blog eine Formulierung gefunden, die es vielleicht ganz gut trifft. So, unser Grundgefühl ist eigentlich so dieses ständig fast außer Atem sein. So gerade noch Puste genug haben für die Dinge, die irgendwie auch anstehen, aber für viel mehr reicht's auch nicht. Das ist so von hier unser Grundgefühl. Ich habe mal genannt eilig versus heilig. Also unser Grundgefühl ist so dieses Getriebene, das Hektische, das Eilige, das außer Atem sein. Und wo Gott ist, muss ja dann irgendwie das andere sein, das Heilige, das erhabene Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht sitzen hier manche, die das irgendwie eigentlich kennen, wie es sich anfühlt, so Gott ganz close und nahe zu sein. Vielleicht sitzt du aber auch hier und teilst zwar dieses Grundgefühl von, ja, mein Alltag ist busy und ich bin oft fast außer Atem, aber dieses Gefühl von Gottes Verbundenheit oder sowas klingt jetzt eher ein bisschen abgefahren und teile ich jetzt nicht so, weiß ich nicht, wovon du redest, dann kannst auch du dich angesprochen fühlen, dann bist du nämlich ein bisschen so wie Jakob. Die Story von Jakob ist eine ziemlich verrückte, bisschen abgefahren. Man könnte sagen, der Typ, dafür, dass in der Bibel steht, ist ein ziemlich unbiblischer Mensch. Jedenfalls auf keinen Fall in irgendeinem Sinne heilig oder besonders bemüht, irgendwie gottgefällig zu leben, was auch immer das heißt. Sondern Jakobs Story geht ungefähr so. Wo er kann, bescheißt und betrügt er Leute mit Vorliebe seinen älteren Bruder Esau, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Er war jetzt kein Banker, aber beim Online-Karrieretest wäre vielleicht sowas rausgekommen. Er ist einer, der auf seinen Vorteil aus ist. Er ist einer, der andere übers Ohr haut. Das heißt schon sein Name. Jakob heißt der Betrüger. Außerdem sein richtiges Muttersöhnchen. Und so wird er angestiftet von seiner Mama, seinen Vater zu bescheißen und seinen Bruder, um das ganze Erbe zu bringen. Den Segen. Was damals hieß, viel Wohlstand. Viele Nachkommen. Und weil sein Bruder Esau eben nicht so der Typ für Jugend debattiert ist und der irgendwie ein klärendes Gespräch sucht, sondern ihn kaputt hauen will, nimmt Jakob die Beine in die Hand und haut ab. Er weiß, okay, wenn ich jetzt noch hier bleibe, nach dem, was ich abgezogen habe ich nicht mehr viel von dem Segen. Jakob macht sich also auf den Weg und haut ab alleine durch die Wüste. Und dann passiert ihm Folgendes.
Ich lese aus 1. Mose 28, die Verse 10 bis 17. Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief: Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte: Man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels.
Jakob ist eigentlich getrieben, auf der Flucht, selbstverschuldet, außer Atem vermutlich, noch am Zurückgucken. Als das passiert, ist er ungefähr 100 Kilometer weit gekommen. Und dann legt er sich schlafen, weil muss man auch auf der Flucht. Irgendwo im Nirgendwo, wo es anscheinend nur Steine als Kopfkissen gibt. Und auf einmal passiert es da, dass, obwohl er hat geistlich noch nicht viel auf die Kette bekommen bis dahin. Er hat bis dahin in der Bibel noch nicht einmal mit Gott zu tun gehabt, ehrlich gesagt. Er hat sich Gottes Segen zwar geklaut, aber er selber hat Gott weder, ist ihm weder begegnet, hat jemals mit ihm gebetet oder sonst irgendwas. Er hat eigentlich nur nichts persönlich mit Gott zu tun. Und diesem Kerl passiert diese unglaubliche Szene. Gott bricht irgendwie in sein Leben rein. Und zwar gleich irgendwie mit einer ziemlich massiven Show. Und dann sagt er diesen Satz. Und das ist der Satz, um den es mir heute vor allem geht. Und von dem ich mir wünsche, dass das ein Satz ist, den wir auch immer wieder sagen müssen. Der Herr ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Gott war schon die ganze Zeit eigentlich hier. Gott ist anwesend, aber ich habe es buchstäblich verschlafen. Wie kann man denn Gottes Anwesenheit verpennen? Ich glaube, diese Story von Jakob ist die Story von mir oft. Diese Erkenntnis, dass Gott schon da ist, die können wir lesen als riesige Zusage. Und ich glaube, es ist nicht weit hergeholt, wenn dieses Grundgefühl, das ihr vielleicht auch mit mir teilt, dieses außer Atem sein irgendwie auf Jakob in dem Fall auch zutrifft. Dieses getrieben sein, wegrennen, rumrennen. Auf jeden Fall ist er innerlich weit weg von Gott. Und er sucht ihn auch nicht irgendwo, Tempel oder sonst wo, sondern dort, wo er ist. Obwohl Gott für ihn keine Größe ist, kommt Gott rein. Er rechnet nicht damit. Man könnte sagen, Gott ist für ihn nirgendwo da. In seinem Denken, so wie er unterwegs ist, können gleich die nächste machen, oder sogar die übernächste, genau, würde man sagen, God is nowhere. Gott ist nirgendwo da. Wenn ich mit der U-Bahn fahre, die ich gerade noch erwischt habe, noch schnell bei Penny vorbeiflitz, um irgendwie ein Brot zu kaufen, weil es sonst nur Haferflocken zum Abendessen gibt, das ist eine reale Gefahr, dann ist das oft auch mein Grundgefühl. God is nowhere. Da, wo ich rumrenne, spüre ich ihn jedenfalls nicht. Die Logik dahinter ist die, es gibt zwei Bereiche, wie so zwei Räume. Dort eben, wo Gott ist, der heilige Raum, und die Orte, wo ich bin, die Ich-bin-außer-Atem-Räume, die eiligen Orte. Ich glaube aber, dass diese Logik grundverkehrt ist und die Geschichte von Jakob genau davon handelt, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwo weg zu den heiligen Orten hinfliehen müssen. Das würde uns ja nur noch mehr außer Puste bringen, wenn wir auch noch dahin laufen müssten, sondern dass in unsere eiligen, unordentlichen, messy, schwierigen Orte, dass genau da das Heilige selbst reinkommt. Und wir erkennen, eigentlich ist es schon die ganze Zeit so, dass Gott da ist. Also nicht God is nowhere, sondern God is now here. Es sieht genau gleich aus auf den ersten Blick. Es sind die gleichen Situationen. Es ist das gleiche Leben. Aber nicht God is nowhere, Gott ist nirgendwo, sondern auf einmal die Erkenntnis, God is now here. Gott ist jetzt schon hier. Es funktioniert leider nur auf Englisch. Aber ich finde es irgendwie eine schöne Illustration des Ganzen. Die Story von Jesus ist nichts anderes. In ihm kommt Gott eben runter in unsere Realität. Und es geht nicht darum, dass wir versuchen, irgendwie hochzuklettern. Die Logik von den meisten religiösen Systemen oder sowas ist dann oft die Frage, hast du genug gebetet, genug geopfert, genug gespendet, genug dich um die Armen gekümmert, genug, genug, genug. Und irgendwie ist es diese Logik von, ich muss das heilige Gott, was auch immer ich damit eigentlich meine, muss ich irgendwie dazu bewegen, entweder zu mir runterzuziehen oder mich hochzuziehen. Und beides funktioniert nicht. Und die ganze Story von Jesus und ich würde sagen, die ganze Story der Bibel ist die, dass genau da, wo wir sind, wo wir es nicht schaffen, uns hochzuziehen und wo wir auch nicht Gott von uns aus schaffen, reinzuziehen, dass es Jesus nicht dort hält, nicht im Himmel, sondern dass er sich aufmacht und eben runterkommt. Weihnachten ist diese Story, auf die wir jetzt zugehen. Und das ist eben für mich schon die wichtigste Pointe von heute. Es geht nicht darum, dass wir ausbrechen aus dieser Welt und die heiligen Orte irgendwo suchen, sondern dass hier in unserer Realität das Heilige eben zu uns kommt. Ich glaube, das ist das Gottesbild, das die Bibel immer wieder vermittelt. Jetzt können wir uns ja überlegen, was bedeutet eigentlich Gottes Anwesenheit, ja, wenn Gott da ist? Anwesenheit, würde ich mal sagen, ist, wenn ich mit meinem Wesen da bin. Wenn ihr bei der Lesung gerade zugehört habt, ist es ja so, dass Gott irgendwie zu Jakob spricht und ihm alles Mögliche erzählt und verspricht und zusagt. Ich werde dir viele Nachkommen schenken und dieses Land, du wirst deine Familie wiedersehen. Und dann aber der Höhepunkt, was als letztes kommt, der Höhepunkt ist, dass Gott sagt, und ich werde bei dir sein. Kann sich denken, ja danke, das mit dem Nachkommen, mit der Kohle, mit dem Segen, das ist doch das Eigentliche. Aber der Höhepunkt tatsächlich ist, dass Gott sagt, und hör mal, ich werde persönlich die ganze Zeit bei dir sein. Warum kann man das als Höhepunkt verstehen? Ich glaube, weil dieses Ich werde bei dir sein, wenn Gott das sagt, mit seinem Wesen da ist, dann müssen wir uns überlegen, was ist denn Gottes Wesen? Was ist das, was ihn im Kern trifft, was ihn am tiefsten beschreibt? Der Vers, der das grundlegend beantwortet im Neuen Testament, heißt, Gott ist Liebe. Das klingt jetzt erstmal vielleicht entweder kitschig oder plakativ, aber ich glaube, genau so ist es. In seinem Wesen ist Gott Liebe. Das heißt, er ist der, der es gut meint mit uns, der für uns da sein will und dessen Anwesenheit schon das ist, was unsere eiligen, unsere schwierigen Orte und Situationen ertragbar macht. Und dann geht es eben nicht jetzt hier um irgendwelche esoterischen, religiösen Gefühle oder sowas. Sondern wenn es um Gottes Begegnung geht, dann geht es um auch Gefühle, aber auch um viel mehr. Dann geht es um ein Gegenüber, um ein Du, um eine Beziehung. Und ich denke, dass Gott, wie gesagt, schon immer da ist, dass es eher eine Frage ist, wachen wir zu dieser Realität auf, so wie Jakob, und wundern uns dann, Gott war ja schon die ganze Zeit da und ich habe es nicht gecheckt. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie bei einem Radio. Also um uns herum ist ja ständig Musik und Nachrichten und Stimmen und nein, ich muss dafür nicht in die Klapse, sondern in Form von Radiowellen. Und der Clou ist jetzt, ob die Antenne stehen bleibt und dass ich es anschalten kann. Es ist jetzt live, also ich habe keinen Einfluss, was da jetzt kommt. Hätte jetzt auch Highway to Hell oder sonst was sein können. Der Punkt ist der, die Wellen, die Radiowellen sind die ganze Zeit da. Die Frage ist, schaffen wir es, die Antenne auszuklappen und fein zu tunen und auszurichten und diese Gegenwart Gottes, die uns zugesagt ist, wahrzunehmen. Vielleicht klingt es noch ein bisschen kryptisch für dich. Ich möchte es in einem anderen Bild nochmal versuchen. Ich liebe Kaffee. Und wer sich schon mit mir unterhalten hat, weiß, dass das auch dann ziemlich, ja, da kennst du jemanden, ziemlich nerdy klingen kann, wenn ich davon erzähle und dann mit meiner Handmühle und so und direkt Importe aus Äthiopien und bla bla. Kaffee war für mich früher halt Kaffee. So. Und ich war so ein Social Coffee Drinker. So wie man auch Social Raucher sein kann. Mit Leuten zusammen, klar, aber jetzt nicht wegen des Kaffees, sondern eher wegen der Gemeinschaft mit den Menschen dabei. Hat sich ein bisschen geändert. Nicht, dass ich jetzt die Gemeinschaft mit Menschen blöd finde, aber mir hat mal jemand gesagt, wie Kaffee tatsächlich auch schmecken kann. Und wie gut der schmecken kann. Aber diesen Geschmack muss man auch erst lernen. Vielleicht bist du mehr so der Wein- oder der Whisky-Typ. Auch bei Whisky, wenn ich einen Whisky trinke, dann würde ich immer sagen, ah, schmeckt torfig. Was anderes fällt mir dazu nicht ein meistens. Irgendwie nach Boden oder so. Oder Erde. Aber es gibt hunderte Nuancen, ganz bestimmt, die man da rausschmecken kann. Oder bei Wein. Wein war für mich am Anfang halt irgendwie ein bisschen bitter und nee. Und dann auf einmal fängt man an zu schmecken, oh Mensch, der schmeckt ja wirklich nach was und auch unterschiedlich. Der Clou ist, meistens muss es dir erstmal jemand von außen sagen, achte mal drauf, ob der Wein nicht im Abgang vielleicht nach Brombeeren schmeckt. Und dann trinkt man den gleichen Wein nochmal und ja stimmt, und auf einmal schmeckt er nach Brombeeren. Ist ja irgendwie verrückt. Ganz ähnlich ist es bei Gott. Gott ist jetzt nicht irgendwie wie Kaffee oder Wein oder sonst was, aber bei Gott kann man auch auf den Geschmack kommen. Und manchmal muss es einem erstmal jemand sagen, hör mal, achte mal drauf, in deinem Alltag kann es sein, dass hier eigentlich Gott zu finden ist und da ist und du ihn so erleben kannst. Ich war lange davon geprägt, dass ich Gott in zwei Dingen erleben kann, Gebet und Bibel lesen. Und es stimmt. Aber für mich war es eine unfassbare Erleichterung, irgendwann zu merken, ich bin ein Typ, der gerne so sinnliche Dinge wie Kaffee oder auch Musik oder sonst was mag, dass irgendwie Gott viel größer ist als nur unser Bibellesen, unser Gebet, dass er uns in allem Möglichen begegnen kann. Und ich weiß nicht, was deine Antenne ist oder dein Geschmackssinn, aber ich glaube, man kann es üben. Es ist so ein bisschen auch wie verlieben, ne? Man weiß nicht, was es ist, bevor man es nicht selbst erlebt. Aber wenn man es erlebt, dann klickt es und man weiß auf einmal, wovon die ganze Welt spricht. Vielleicht hast du es noch nicht erlebt, diese Gottesnähe oder diesen Gottesgeschmack mal geschmeckt. Aber wenn, dann wirst du auf einmal so Formulierungen verstehen wie Gott, das ist der, der unfassbar nah ist irgendwie. Und gleichzeitig, je näher ich ihm komme, auch sich mir zu entziehen scheint und immer noch weit weg bleibt. Ich glaube, gerade wenn es um Gott geht, hilft oft nur so paradoxe Sprache. Er ist so und so oder er ist weder so noch so, aber irgendwie auch beides. Er war die ganze Zeit da, aber erst jetzt nehme ich ihn wahr. Was heißt das für den Alltag? Ich glaube, dass es nicht um ein Fliehen vor dem Alltag weg zu heiligen Orten geht, sondern um ein Heiligen der heiligen Orte. Ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist, sondern dass heilig und eilig zusammenkommt, weil Gott, weil Jesus, weil es immer wieder die Story ist, dass er mitten hineinkommt in diese Orte. Jesus sagt uns einmal zu, dass wenn wir anklopfen, er uns aufmachen wird. Jetzt ist es so, ich ertappe mich selbst oft bei so einer Art Klingelstreich-Spiritualität. Also da ist die Tür und ich klopf an oder klingel, aber dann hau ich sofort wieder ab. Ich weiß nicht, Klingelstreiche, ob ihr das irgendwie kennt, wahrscheinlich schon. In der 5. Klasse irgendwie ganz spannend, das zu machen, dann irgendwann total nervig, wenn es die 5-Klässler machen. Aber es ist so dieses, so geht's mir oft, wenn ich irgendwie eigentlich mit Gott in Berührung komme, versuche. Ich gebe ihm überhaupt nicht die Zeit, die Tür zu öffnen und mich reinzubitten, sondern ich klingel und hau sofort wieder ab. Klingelstreich-Spiritualität. Gott ist schon da und gleichzeitig, und das ist vielleicht auch das Paradox, das wir fühlen und die Spannung, in der wir stehen, die auch diese Predigt und sonst nichts, glaube ich, auflösen wird. Trotzdem braucht es diese suchende Grundhaltung, dieses ja, die Radiowellen sind da und trotzdem muss ich meine Antenne noch in den Wind hängen. Ich glaube, das bringt ein Vers aus dem Neuen Testament ganz gut zum Ausdruck, aus Jakobus. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Sucht ihn und ihr werdet feststellen, er ist schon längst da. Ich habe vorhin behauptet, dass unser Alltagsgrundgefühl dieses Außer-Atem-Sein ist. Aber wisst ihr, was noch schwieriger ist, als dieses Hamsterrad irgendwie in Betrieb zu halten? Ich glaube, noch viel schwerer fällt es uns, still zu sein und die Klappe zu halten. Vielleicht kennt ihr das. In dem Moment, wo ich mich hinsetze und mal still bin, mal nicht irgendwie klingel und wieder abhaue, in dem Moment wird es erstmal in mir unfassbar laut. Je stiller ich nach außen werde und mir Zeit nehme, umso mehr geht's eigentlich in mir erst los. Und ein ganz schönes Getöse fängt da an. Wenn du das kennst und dich das vielleicht frustriert, gerade weil du dir doch Zeit nehmen willst für Gebet, Gottesbegegnung, was auch immer, dann habe ich folgenden Gedanken, der uns da vielleicht ein bisschen relaxen und entspannen kann. Vielleicht reicht es ja einfach mal, die Klappe zu halten, still zu werden. Und dann lass die innere Lautstärke ruhig kommen. Aber siehst doch mal so diese Zeit an. Du gibst Gott in dem Moment die Gelegenheit, sich einfach dich anzugucken und sich 10 Minuten am Tag oder sowas über dich zu freuen. Einfach wie du da sitzt. Dann geht's gar nicht darum, dass du dich hinsetzt und jetzt irgendwie mega die Connection bekommst und total das religiöse und heilige Gefühl oder sowas. Wenn es passiert, wunderbar, ist doch total schön. Aber wenn nicht, dann können wir uns entspannen, uns denken, okay, ich gebe jetzt Gott die Gelegenheit, mich Kunstwerk, sein eigenes Kunstwerk anzugucken. Er schaut mich an und er freut sich und er denkt sich, und gleich wird er wieder aufspringen und loswuseln und durch seinen Alltag rennen und genauso liebe ich ihn. Ich glaube, es hilft, so zweckfreie Räume mit Gott zu schaffen, in denen es nicht darum geht, dass ich jetzt mit Gott was habe, was erlebe, was mir dann ganz viel immer nur gibt. Ja, Gott verspricht, dass er uns das auch gibt. Aber es hilft, glaube ich, dieses Verzwecken von Zeit aufzugeben. Ich glaube aber auch, dass wir gerade als Kirche, als Gemeinschaft, dass hier nicht der eine heilige Ort ist, an den wir kommen, sondern dass hier ein Ort ist, der genauso eilig und stressig und sonst was sein kann, weil wir ja nicht auf einmal andere Leute sind, nur wenn wir hierher kommen. Und dann muss noch der Aufbau vom Church Branch passieren und keine Ahnung was und hier noch eine Absprache und ich muss noch meine Predigt ausdrucken. Es ist ja nicht so, dass hier irgendwie wir reinkommen und auf einmal ist alles erleuchtet und wunderbar heilig. Und es ist okay. Aber ich glaube, Kirche ist der Ort, an dem wir uns gegenseitig Geschmack machen können und uns helfen können. Und deswegen kann ich jetzt von hier vorne noch überhaupt nicht sagen und mach diese 2, 3 Dinge und im Alltag fluppt's. Sondern wir können uns gegenseitig sagen, hör mal, was mir einfach total hilft, ist, und dann erzählen wir uns davon. Und dann suchen wir und ringen gemeinsam um Formen, damit wir aufwachen und checken, Gott ist schon die ganze Zeit hier, bei uns. Jetzt ist es aber so, dass Gott trotzdem weiß, dass wir was Greifbares brauchen, was Anfassbares, was Berührbares, was uns irgendwie real vorkommt. Und er hat uns ganz vieles gegeben, aber vor allem 2 Dinge. Das eine ist, wenn wir uns umgucken, das sind wir, du und ich. Im Neuen Testament wird die Gemeinde als Körper von Jesus beschrieben. Anwesenheit bedeutet ja nicht nur transzendent, geistlich, metaphysisch irgendwie da zu sein, sondern auch irgendwie wirklich da zu sein. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich sein Körper sind, sein Leib, wie es Lutherdeutsch heißt, wenn wir uns hier treffen, dann ist er da, dann gilt diese Zusage. Und ich glaube, das ist ein eigenes Thema für sich natürlich, aber dadurch, dass wir uns treffen, schaffen wir hier so Momente, wo wir sagen, wo Gott gegenwärtig ist. Und das zweite ist das Abendmahl. Ich glaube, also etwas Schöneres und Realeres als so Brot, das man sich abbricht und in den Mund steckt und kaut und schluckt und alles, was dazugehört, was Greifbareres gibt's fast nicht. Was eigentlich Banaleres und Alltäglicheres. Oder der Traubensaft oder Wein, den man trinkt. Und das finde ich so geil, dass Gott sagt, genau in diese alltäglichen, banalen Dinge eigentlich, wenn wir sie hier als Abendmahl irgendwie einnehmen, genau dort ist er da und gegenwärtig. Und wenn du das schmecken möchtest, weil es geht nochmal nicht darum, dass uns dabei dann irgendwie ein ganz großes transzendentes Gefühl ergreift. Das gibt es auch und das ist schön, aber es geht um viel mehr. Und vielleicht entspannt es dich, mich hat es jedenfalls mal dieser Gedanke entspannt, dass ich wirklich glauben kann, ja, wenn er in diesem Brot, in diesem Wein, in diesem Kelch da ist, dann glaube ich das. Und dann reicht mir das jetzt auch erstmal. Und wenn du das schmecken möchtest, dass Gott für dich ist und dass er da ist und dich liebt und es unendlich gut meint mit mir, mit dir, mit mir auch, dann wirst du herzlich eingeladen sein, später beim Abendmahl mitzumachen.